Der Geruchssinn an sich wird ganz oft unterschätzt. Dabei sind auch Düfte entscheidend für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit und können jede Menge Gutes anstellen, wenn man es richtig anstellt.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Nichts katapultiert einen schneller zurück in die Vergangenheit als ein Geruch. Eine bestimmte Sonnencreme, der Geruch nach Pommes und Chlor. Schon sehen wir uns als Kind durchs Freibad hüpfen, damals noch gern vom Fünfer. Oder der Geruch von Old Spice erinnert vielleicht für immer an einen bestimmten Onkel, der früher so lustig war, nicht mehr auf dieser Welt ist, aber sein Geruch schon. Düfte sind Erinnerungsträger und beeinflussen unser Wohlbefinden, warnen uns vor Gefahren, zeigen gleich, wen wir gerne in unserer Nähe haben und wen wir so gar nicht riechen können. Dazu steigern sie aber auch unsere Resilienz und in der Zukunft könnten sie vielleicht sogar Krankheiten heilen. Wie, das alles besprechen wir heute im Podcast.
Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Internistin und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Andrea Hacke, Journalistin und Host für diesen Podcast, redaktionell unterstützt hat uns für diese Folge Maike Schnitzler. Gerüche umgeben uns, egal wo wir sind. Unbewusst wird das Gehirn einem Dauerfeuer aus Informationen ausgesetzt, denn wir atmen ungefähr 20.000 Mal am Tag ein. Der Geruchssinn ist sozusagen unser Ursinn, also die Basis für alles. Lässt sich das so sagen, Anne?
Ja, absolut. Ich merke schon, die Spürnase ist in mir total in dieser Folge aufgelebt. Ich fand es so, so spannend und auch habe ich gerade in den letzten Jahren so viel gelesen darüber, was der Geruchssinn alles kann, aber auch wie wir ihn gesundheitlich nutzen können. Und ja, es wird sogar vermutet, dass schon die ersten Mehrzeller Gerüche unterscheiden konnten. Also so haben sie zum Beispiel zwischen schlechter und guter Nahrung differenzieren können. Und das in einer Situation noch komplett ohne Luft. Also ähnlich wie ein ungeborenes Kind, das ja im Fruchtwasser schwimmt. Und wenn Geruchs- und Geschmackssinn praktisch noch eins sind. Aber man muss wohl davon ausgehen, dass das die beiden ältesten Sinne sind. Und ich finde es so spannend überhaupt, die ganze Forschung der ungeborenen Kinder. Also wir sehen, dass bereits in der 28. Schwangerschaftswoche die Nervenbahnen funktionieren, die für das Riechen notwendig sind. Und durch das Fruchtwasser und über seine sich entwickelnde Nasenschleimhaut kann der Embryo riechen. Das heißt, je weiter die Schwangerschaft fortschreitet, umso besser und intensiver riecht dieses kleine Wesen. Und das ist fantastisch. Und gegen Ende der Schwangerschaft kann das Kind dann alles, vermutet man, an Gerüchen wahrnehmen. Und schon wenige Tage nach der Geburt ist das Baby dazu in der Lage, die Mutter an ihrem Geruch zu erkennen. Mhm. Also schnuppert sich so durchs Leben. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das macht mir einen unglaublichen Respekt und Demut vor diesem Wunder. Also je mehr man eigentlich über den menschlichen Körper, über Medizin lernt und immer wieder reingeht, umso mehr muss ich sagen, ich finde es unglaublich faszinierend und man kann sich so viel nicht erklären und das finde ich so bezaubernd.
Ja, wenn wir denn etwas riechen, startet in uns ja so eine Art chemischer Prozess. Was geht denn da in mir ab, wenn ich zum Beispiel an einer Blume schnupper?
Also wir wissen, dass flüchtige Moleküle, die von einer Substanz, also zum Beispiel von der Rose, freigesetzt werden, die werden von den Riechzellen in unserer Nase aufgeschnuppert. Und erwachsene Menschen haben etwa 20 bis 30 Millionen Riechzellen und man schätzt etwa 350 Rezeptoren für die Weiterleitung des Geruchs. Und was heißt das jetzt konkret? Die Gerüche, sagte ich eben schon, bestehen aus ganz vielen unterschiedlichen Molekülen. Also der Rosenduft zum Beispiel aus etwa 500 verschiedenen Einzelstoffen. Mhm. Kaffee, denkt man, aus etwa 200 Einzelstoffen. Und würden die alle komplett ungefiltert in unseren Hirnkasten strömen, dann würden wir wahrscheinlich verrückt werden. Also das denke ich schon. Und in der Regel sind es etwa höchstens 15 Leitstoffe, die für uns einen ganz typischen Geruch ausmachen, die also von den Rezeptoren weitergeleitet werden und unser Gehirn als diesen bestimmten Duft erreichen. Und wenn wir jetzt denken, Mensch, 350 Rezeptoren, das klingt ja nach einer Riesenmenge, dann muss ich uns leider enttäuschen. Deshalb, weil unsere mit besten Freunde, Haustiere wie die Hunde, haben im Vergleich dazu 300 Millionen Riechzellen und um die 1200 Geruchsrezeptoren.
Wahnsinn.
Also mehr als dreimal so viel wie wir Menschen. Und deswegen verstehen wir, warum wir sie so gut auch einsetzen können, zum Beispiel im Polizeidienst. Und wenn man sich aber vorstellt, wie kommt denn dieser ganze Geruchssinn zustande? Das ist also ein chemischer Prozess. Und das ist so spannend. Also wir merken auch wieder, wie Chemie und elektrische Signale über die Membranpotenziale dafür verantwortlich sind, dass das zum Gehirn weitergeleitet. Also es ist ein ganz komplexes Schlüssel-Schloss-Prinzip, denn jedes Geruchsmolekül passt zu einem bestimmten Rezeptor und dann wird das Signal aus den Riechzellen chemisch in ein elektrisches umgewandelt. Also das ist auch wieder, wenn man sich das alles vorstellt, ne? Biochemie trifft dann auf Elektrik und dann werden noch bestimmte Muster erkannt. Und das ist schon toll. Mhm. Was wir auch kennen sollten, der für das Riechen zuständige Hirnbereich ist einfach deswegen zum Beispiel auch bei Hunden viel, viel größer. Und ich finde es aber nochmal ganz, ganz entscheidend, dass wir mit dieser Folge erreichen, dass wir Menschen auch unseren Geruchssinn viel, viel stärker leben. Also wenn wir nicht gut riechen, dann schmecken wir auch nicht gut. Das ist so, so wichtig. Also wer merkt, dass der Geruchssinn nachlässt, der sollte das auch ernst nehmen. Also das ist wichtig. Deswegen auch eine Pflege der Nase ist auch immer was, was man eigentlich auch schon als jugendlicher Mensch ernst nehmen kann. Die Nase ist einfach auch ein wahnsinniges Teil, sag ich mal.
Du hast eben von diesen Geruchsinfos gesprochen, die da weitergeleitet werden und über die Rezeptoren in unser Gehirn gelangen. Aber wie kann es denn eigentlich sein, dass bei einem Geruch dann plötzlich so ein Bild vor Augen entsteht, dass man das ganz emotional mit einem bestimmten Erlebnis verbindet?
Ja, ich muss gerade mal dran denken, wo ich mal in der WG gewohnt habe und jemand hatte so ganz krasse Liebe zu Vanillestäbchen. Das hat nicht jedem gut gefallen. Nein, aber ja, Wahnsinn. Also mit Gerüchen habe ich wahnsinnig viele Assoziationen. Oder wenn, vielleicht kennst du das, manchmal, wenn du was bäckst oder ein schönes Brot bäckst oder auch mal einen Kuchen und dann hast du gleichzeitig noch den Duft der Waschmaschine, der Wäsche. Und wenn sich dann, stelle ich mir immer so vor, wenn die beiden Gerüche sich so im Flur treffen, ja, also der Duft der Plätzchen oder des Kuchens, des Brots, trifft dann auf die Waschmaschine. Nee, aber zurück zu deiner Frage. Die Gerüche wirken als eine einzige Sinneswahrnehmung, nämlich direkt auf das sogenannte limbische System. Das ist der Bereich des Gehirns, der für die Emotionen zuständig ist, für unsere Erinnerung. Und diese unmittelbare, direkte Verbindung des Geruchssinns zum Gehirn, zum limbischen System, die erklärt, warum die Düfte, Bilder und starke emotionale Reaktionen und Erinnerungen direkt auslösen. Das heißt, was ich auch ganz spannend finde, was ich gelernt habe durch die Recherche, wir nehmen Gerüche auch im Schlaf wahr, allerdings nur unbewusst. Das ist unglaublich spannend und ganz interessant ist auch, wie eng Geruchs- und Geschmackssinn zusammenarbeiten. Das hatte ich eben schon angedeutet. Das heißt, wenn wir gar nicht gut riechen können, dann empfinden wir Kaffee zum Beispiel nur als bittere schwarze Plörre, ja? Und die Schleimhaut der Zunge kann nur unterscheiden süß, salzig, sauer, bitter und Umami, also sowas Herzhaftes. Mhm. Und der Rest der Aromen wird uns ausschließlich über die Nase, das Riechen vermittelt. Und deswegen, wie sehr uns das im Leben beeinflusst, wenn der Geruchssinn wegfällt, das werden viele, denke ich, von uns erinnern, wenn wir zurückdenken an einen schweren Schnupfen oder auch bei der Covid-19-Erkrankung, bei denen ja manche über einen bestimmten Zeitraum, manche sogar länger, den Geruchssinn einbüßen mussten. Es gibt, glaube ich, auch Menschen, die immer noch Einschränkungen haben. Und in Deutschland geht man davon aus, dass immer noch etwa mehrere hunderttausend Menschen Einbußen beim Geruchssinn durch diese Viruserkrankung von sich getragen haben. Und wir müssen natürlich auch immer jetzt darauf hinwirken, wie lässt sich denn sowas zurückgewinnen? Weil wir wollen ja immer Gesundheit. Ja, wir wollen nicht krank werden. Wir entscheiden uns, gesund zu bleiben, spart viele Kosten für das schwächelnde Gesundheitssystem in Anführungsstrichen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit über ein Riechtraining, dass man zunächst mit 4 Düften mal anfängt und auch wirklich übt. Und solange noch etwas Geruchssinn vorhanden ist, können nämlich neue Riechzellen durch so ein Riechtraining gebildet werden. Ansonsten gibt es auch noch andere therapeutische Optionen, wie zum Beispiel auch unter Umständen eine Operation. Das kann man gerne hören in unserer Post-Covid-Folge. Aber ich würde mich dem nicht einfach so ausliefern. Also ran an das Riechorgan.
Ja. Wie können wir denn das Wissen um die enge Verbindung zwischen Gerüchen und dem limbischen System für unsere eigene Gesundheit nutzen?
Also die Emotionen, die beeinflussen ja immer auch unseren Körper. Das heißt, unser physisches Wohlbefinden, egal ob jetzt das Herz-Kreislauf-System etc., es ist immer die direkte Verbindung Emotion-Körper. Das heißt, Emotionen, die durch einen Geruch hervorgerufen werden, die können immer Einflüsse haben, zum Beispiel auf unseren Blutdruck, auf die Herzfrequenz. Und es ist so wichtig zu wissen, dass die Düfte immer individuell wirken. Also je nachdem, mit was sie in unserer Erinnerung verknüpft sind, so wirken Düfte. Den einen beruhigt zum Beispiel der Geruch von Kamillentee, weil die liebe Oma den immer gekocht hat, wenn man krank war. Und andere verbinden damit so einen unangenehmen Krankenhausaufenthalt, wo der Tee irgendwie aus diesen riesen Thermoskannen sehr seltsam schmeckt und werden ihn einfach überhaupt nicht mögen. Und was man auch sagen kann, wenn wir jetzt so sagen, diese enge Verbindung, wir wissen, dass Düfte wirklich nachweisliche Wirkungen haben auf den Körper. Also zum Beispiel kann etwas entspannend und stressreduzierend empfunden werden, zum Beispiel über Lavendelöl. Denn wir wissen ja, im Stress produziert unser Körper mehr Cortisol und wir wissen auch, bereits 5 Minuten intensives Schnuppern an einem Lavendelduft genügen, um die Cortisolkonzentration wieder herunterplumpsen zu lassen. Also wir wissen das auch aus Studien. Lavendelöl hat eine antidepressive, angstlösende Wirkung. Also das finde ich alles sehr, sehr, sehr spannend. Und man kann ja auch sich so eine kleine Duftölapotheke mal zusammenstellen. Also da geht gerade ganz, ganz viel in der Forschung an positiven Entwicklungen voran. Also ob das jetzt Jasmin ist, Sandelholz, Rosenöl, Bergamott. Und es gibt ja auch, das können bestimmt viele nachempfinden, Gerüche, die als stimmungsaufhellend und belebend empfunden werden. Also zum Beispiel Zitrusduft, Orange, Mandarine. Also wenn man jetzt auch zum Beispiel eine Promotion schreibt, eine Magisterarbeit, man ist eher so ein bisschen schlaff. Nur wenn man da einfach auch mal an Zitronenöl schnuppert, dann passiert da schon was. Ja. Und man kann ja auch das auch sehr, sehr konkret anwenden. Also wenn man gezielt Düfte auch einsetzt und man weiß, worum es geht und was auf was wirkt, also das nennt man ja auch Aromatherapie, dann kann man gezielt die Düfte einsetzen und das ist höchst spannend, also wie das wirkt. Also das hat nicht nur körperliche Wirkung, sondern auch sehr spannende Wirkung. Also wir wissen zum Beispiel, dass ätherische Öle auf 2 Arten im Körper wirken. Zum Beispiel physiologische Wirkungen, das heißt, sie wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, krampflösend und sogar antibakteriell. Aber, wie wir eben schon angedeutet haben, auch psychologisch durch den Einfluss auf die Stimmung und unser emotionales Wohlbefinden. Also das ist unglaublich breit. Liebe Freunde, bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, habe ich noch eine Überraschung für euch. Wenn die Tage kürzer werden und die Natur in bunten Farben leuchtet, bringt der Herbst nicht nur Gemütlichkeit, sondern auch potenziell jede Menge Genuss auf den Teller. Mein kostenloses Herbstbooklet präsentiert gesunde, wohlschmeckende und vor allen Dingen abwechslungsreiche Rezepte von Frühstück bis Dessert, die sich auch, wenn man möchte, zum Abnehmen eignen. Alle Rezepte sind nach der Doc Fleck Methode entwickelt. Mit saisonalen Zutaten wie Kürbis, Äpfeln und Birnen sowie praktischen Tipps für individuelle Anpassung bietet dieses wunderschöne Booklet herbstliche Vielfalt für jeden Geschmack. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Macht was draus!
Ja, es gibt da auch noch eine ganz interessante japanische Studie der Duftfirma Takasago, die die Wirkung von Zitronenduft auf die Konzentration untersucht hat. Und deren Ergebnis war, dass die Fehlerquote bei Tipparbeiten signifikant abnahm, wenn Zitrone in der Luft lag. Also konkret sank die Fehlerquote bei Mitarbeitern, die am Computer arbeiteten, um 54%. Also echt erstaunlich.
Okay, mal in der Praxis. Ich habe ein ganz tolles Team. Aber dann, und ich arbeite ja gerade am Buch. Ich recherchiere da, ich mache das ja alles alleine. Das ist eine wahnsinnige Arbeit. Also es tut mir mal leid, wenn Leute fragen, Mensch, wann ist es denn fertig? Ich bin immer noch beim ersten Drittel und schreibe schon seit 2 Jahren an dem Buch. Vielleicht muss ich mir doch jetzt mal ein bisschen Zitronenduft unter mein Riechorgan halten. Ja.
Also fand ich ganz spannend. Also da kann man jetzt im Herbst und Winter dann doch mal mit Kerze und Duftöl einiges ausprobieren.
Ja, ja, also es gibt ja ganz viele Anwendungsmöglichkeiten, ne? Zum Beispiel ein Teelicht mit einer Duftlampe, ein Schälchen Wasser mit ein paar Tropfen ätherischen Öl. Das ist ja der Klassiker. Dann auch Duftkerzen. Aber man muss auch darauf achten, dass Kerzen und Öle eben auch aus natürlichen Stoffen bestehen. Man soll gucken, ist es eine gute Bioqualität? Nicht, dass man dann irgendwie dann doch mal kriegt Kopfweh zu viel des Guten. Was auch ganz nett ist, ist getrocknete Blüten oder Kräuter anzuwenden. Also ich habe ein großes Faible für Lavendelsäckchen. Erstens mal liebe ich die Balmotten. Ich würde jetzt nicht eine Motte immer gleich killen wollen, weil ich einfach auch eine Fruchtfliege macht mir Respekt. Ja. Ich meine, sie kann fliegen, ich nicht. Aber Motten sind nicht so meine Freunde. Und dann habe ich wirklich viele, viele Lavendelsäckchen in der Wäsche verstreut. Und ich liebe es einfach auch mal dann da dran zu schnuppern. Ne? Also man kann aber auch mit Ölen sehr gut massieren. Aber man sollte natürlich auch dann sich wissend machen, man darf nie hochkonzentrierte Öle ausschließlich anwenden, sondern die müssen verdünnt werden, mit einem Trägeröl aufgetragen werden. Und ich würde immer ganz, ganz sanft starten, um die Wirkung bei sich zu testen. Denn auch ätherische Düfte in einer Bioqualität können zu Allergien führen, kann die Atemwege reizen. Und ganz große Vorsicht würde ich walten lassen bei Schwangeren, bei kleinen Kindern, vor allem Babys. Und auch Asthmatiker sollten eher darauf verzichten oder es ist ganz vorsichtig testen. Und natürlich, wenn man auch zu Hause einen netten Hund hat. Und dann fängt man an, da auf einmal, ich mache jetzt mal die kleine Duftorgie. Bei Haustieren bitte mit ätherischen Ölen im Raum aufpassen und sie auf keinen Fall damit auch massieren. Das ist jetzt vielleicht ganz nett gemeint, aber ist auch nicht ungefährlich für das Tier.
Also gerade wenn wir eben gehört haben, was das für einen ausgeprägten Geruchssinn hat, also was da dann alles durchgeht, das kann man sich ja vorstellen. Wird in der Medizin denn eigentlich schon bewusst mit Düften gearbeitet? Wir hatten das mal in unserer Musikfolge, dass klassische Melodien während einer OP den Patienten entspannen können. Gibt es da auch Anwendungsgebiete für Düfte?
Also ich muss gerade ganz kurz einwerfen, die Musik im OP-Saal entspannt nicht nur den Patienten, sondern auch die chirurgische Fachkraft, weil das lässt mich zurückdenken, ich habe meine chirurgische Ausbildung. Du musst ja auch in deiner medizinischen Ausbildung Chirurgie machen, ob du jetzt Chirurgin wirst oder nicht. Und das habe ich damals in Paris gemacht, in der Bauchchirurgie. Also die größten bauchchirurgischen Operationen. Ich habe irgendwie so ein Faible dafür, unbewusst mir immer das Schwerste auszusuchen. Und das war wirklich irre, ne? Lebertransplantationen und riesige Operationen. Morbus Whipple ist so eine der größten Bauchoperationen, die es gibt. Und da war es, finde ich, ein Segen, dass da auch klassische Musik lief, weil manche Chirurgen, ist ja ein unglaublicher Akt, stundenlang, ne? Ohne dass du jetzt rausgehst oder du stehst da. Die haben sich dann mit Musik auch bei Laune gehalten. Das war wirklich hardcore, diese Erfahrung. Ich habe auch mal erlebt, da hat ein Chirurg, weil er sauer war, weil ihm irgendwas nicht gut funktioniert hatte. Es kam Gott sei Dank nicht zum Schaden zum Patienten. Das war wirklich eine der Top-Adressen in ganz Frankreich. Aber dann war er irgendwie ungeduldig und so. Und dann hat er dann auch mal kurz mit einem Skalpell durch den OP-Saal geworfen. Also natürlich nicht auf jemanden, aber da war ich immer ganz froh, die klassische Musik zu hören. Nochmal zurück. Also du wolltest wissen, wird in der Medizin mit Düften gearbeitet? Ja, auf jeden Fall. Also Düfte werden in Krankenhäusern zunehmend eingesetzt. Zum Beispiel auch auf der Palliativstation, um Ängste oder Niedergeschlagenheit zu reduzieren. Mhm. Aber manchmal werden auch andere Stationen beduftet, einfach um ein wohligeres Gefühl auszulösen, damit das Krankenhaus auch nicht so als Krankenhaus riecht. Ne? Ich denke übrigens gerade auch, als ich nach der Wende, habe ich ja in Leipzig studiert und was ich damals sehr, sehr stark empfunden habe, für mich hatte diese Rest-DDR, also ich habe wirklich das gerochen, das klingt jetzt so blöd, aber ne, die Luft war ja damals noch ja, von Braunkohle geschwängert. Wenn du da eine helle Jeans anhattest, war die nach ein paar Tagen wirklich grau. Waschsalons gab es da noch nicht so. Das war, ne, also dieser Duft, den habe ich irgendwie abrufbar bei mir gespeichert. Jetzt nochmal zurück, hüpfe ich in die Medizin rein. Das ist ja so ein bisschen meine Macke, dass ich so viel springen kann. Und manchmal, es tut mir leid, aber ich hoffe, ihr kommt alle mit. Bei Demenzkranken kann man sehr gut mit Düften arbeiten, um eben positive Erinnerungen wieder auf die Sprünge zu helfen. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Pilotstudien, zum Beispiel von der Uni Dresden, mit der Wirkung von Düften bei chronischen Schmerzpatienten. Warum in diesem Fall der Duft auf das Schmerzzentrum wirkt, ist auch noch nicht eindeutig geklärt. Das ist wieder so ein wunderbares Rätsel. Aber eine Theorie dazu lautet, es komme daher, dass sich Geruch und Schmerz mehrere Schnittpunkte auf höheren zentralnervösen Verarbeitungsebenen teilen. Also die stoßen da so aufeinander. Und vermutlich denke ich, dass diese antientzündliche Wirkung von bestimmten Duftkomponenten dann den Schmerz beeinflussen wird. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber Düfte werden eingesetzt jetzt nicht nur beim Schmerzmanagement, bei psychischer Gesundheit oder der Pflege bei Demenz. Sehr gut wirken sie auch bei Erkältungskrankheiten. Ne? Wir wissen das ja, ne? Eine Hustensalbe als Kind auf die Brust gekriegt, ist nichts anderes als eine Aromatherapie. Mhm. Oder auch in der Geburtshilfe können ätherische Öle eingesetzt werden zur Linderung von Schmerzen bei der Geburt. Also zum Beispiel Zusätze in Badewasser, wenn man im Wasser entbindet. Und sie sind auch wirklich inzwischen eingesetzt in Hautpflege- und Kosmetikprodukten. Also es gibt da eine ganz, ganz große, große Linie.
Aber so richtig heilen, das geht nicht über Gerüche, oder wohl?
Ich würde das nicht ausschließen. Ich würde natürlich nicht jetzt hier, das kann man ja gar nicht so sagen, du riechst jetzt an was und dann geht alles weg. Aber die Aromatherapie als Teil eines Konzeptes hat unglaubliche Hebel. Es gibt ja auch ganz fantastische Ausbildungsstellen und Expertisen im Bereich Aromatherapie. Hier Grüße auch an die Schweiz. Da gibt es wirklich ganz fantastische Ausbildungsstätten dafür. Da ist das auch, empfand ich das, mehr geschätzt und mehr praktiziert als bei uns in Deutschland. Also ich beobachte das mit großer, großer Spannung. Mhm. Was auch hochspannend ist, wo ich denke, das wird uns in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch auf eine neue Ebene katapultieren können. Wir haben inzwischen festgestellt, dass nicht nur in der Nase sich Rezeptoren für Düfte befinden. Das ist ähnlich wie bei den Bitterstoffen. Wir haben ja Bitterstoffrezeptoren nicht nur auf der Zunge, sondern auch im Darm. Und irgendwie scheinen die auch miteinander verbunden, wieder durch unsichtbare Fäden. Mhm. Und wir finden inzwischen diese Rezeptoren auch in anderen humanen Geweben, wie zum Beispiel der Haut, der Prostata, der Leber. Ich könnte mir sogar vorstellen, so wunderbar wie unser Körper aufgebaut ist. Ich glaube, das steckt überall. Es dauert nur, bis man das rausgefunden hat. Und sogar die Haarfollikel können riechen, hat die jüngste Forschung gezeigt. Es gibt Erkenntnisse, dass diese zum Beispiel auf den Duft von Sandelholz positiv reagieren und interessanterweise aber auch auf synthetischen Duft, also sowas, was in Räucherstäbchen zum Beispiel drin ist. Kann ja sein, dass meine Haarfollikel dann irgendwann gesagt haben, das ist jetzt hier zu viel. Ich finde es unglaublich spannend. Ganz spannend ist auch folgender Aspekt. Sogar Krebszellen haben Rezeptoren und manche reagieren auf Gerüche. Ein Team der Ruhr-Uni in Bochum hat erforscht, wie das Terpen, das ist der hauptsächliche Duftstoff eines Öls von Citronellal, das riecht nach Rosen und Zitronen, auf Leberkrebszellen wirkte. Und diese Krebszellen tragen nämlich eine Art chemische Nase auf ihrer Zellhülle und dadurch reagierten die Krebszellen auf diese Duftstoffe und stellten ihr Wachstum ein. Also diese jetzt identifizierten Duftrezeptoren an Krebszellen, die könnten bei der Entwicklung neuer, schonender Krebstherapien absolut helfen.
Wahnsinn.
Und das ist noch ein weiter Weg, muss man sagen. Aber trotzdem, die schon jetzige Erkenntnis, dass nicht nur unsere Nase riechen kann, und ich glaube, alle Zellen können riechen, unser Körper kann einfach gefühlt alles, wir wissen es nur nicht und glauben irgendwie nicht dran. Es ist, da blieb mir wieder die Spucke weg.
Dass man vielleicht über Düfte so viel erreichen kann bei einer Krebsebene, also es ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall sehr beeindruckend, wenn das möglich wäre, damit an den Krebs ranzurücken. Kann ich denn Düfte auch schon zur Vorsorge einsetzen?
Auf jeden Fall. Also sogenannte Terpenoide. Das sind chemische Verbindungen, die mit diesen Terpenen verwandt sind und hauptsächlich in Pflanzenstoffen vorkommen. Die sind wirklich wirksam und das ist belegt für die Vorbeugung von Krebs. Und zwar, wenn man diese einatmet, zum Beispiel bei einem schönen langen Spaziergang im Wald. Das heißt, neulich hatten wir in der Folge, wie wichtig Waldbaden ist, wie wichtig eigentlich der Wald, vor allen Dingen auch Nadelwald, für unsere Gesundheit ist. Das liegt einfach an dem Terpengehalt in der Luft. Und ein Tag im Wald, so zeigt da auch eine spezielle Studie, bringt fast 40% mehr der sogenannten Killerzellen ins Blut. Und dieser Effekt hält sogar bis eine Woche an. Also man muss jetzt nicht jeden Tag stundenlang im Wald rumspazieren. Und die Killerzellen, das sind die Art von weißen Blutkörperchen, die spielen wirklich eine ganz wichtige Rolle bei der angeborenen Immunabwehr. Wenn ich jetzt gerade mir vorstelle, wie die das machen, das ist wirklich Wahnsinn. Die gucken immer, ob eine andere Zelle komisch guckt. Also wenn du jetzt eine kleine Körperzelle bist und vielleicht denkst, oh, ich bin jetzt heute nicht so gut gelaunt und guckst grimmig, Vorsicht, weil die natürliche Killerzelle könnte vielleicht denken, oh, vielleicht hat die Zelle Krebs. Und dann handeln die, ohne nachzufragen. Also dann gehen die einfach drauf los und dann gibt es eins auf die Mütze. Deswegen, die sind sehr, sehr brachial, aber natürlich hoch wichtig. Und 2 Tage im Wald steigern die Zahl der Killerzellen sogar um 100% und dann dauert sogar einen ganzen Monat, bis das Niveau wieder sinkt. Das ist doch einfach fantastisch, oder? Und vor allen Dingen, ich finde es dann immer so absurd, wenn mein Eindruck ist, so im Moment die Medizin so gekapert wird oder die Gesundheit so rum gekapert wird von Longevity und jetzt machen wir hier noch dies und das und es braucht die exotischsten Sachen und jetzt legen sie sich mal noch 10 Stunden unter das Sauerstoffzelt, ne, was viel Geld kostet. Nein, Leute, geht einfach in den Wald. Geht in den Wald, das muss man den Leuten erzählen. Ich habe auch nichts gegen Sauerstoffzelte, aber es darf nicht so sein. Im Moment merke ich so, ne, wenn du siehst, ja, die Kakophonie der Information in den sozialen Medien, wer zur Gesundheit alles schnackt und schnattert. Das ist wirklich Wahnsinn. Also da auch ein Appell an alle da draußen, bitte auf die Qualifikation des Absenders achten. Ist da eine fachärztliche Kompetenz zum Beispiel? Ist das jemand, der Jahrzehnte eine Berufserfahrung hat? Oder hat das, ja, ist das jemand, der auch schon mal viele Menschen in echt behandelt hat? Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen musste ich so schmunzeln, als ich mal bei einer Fortbildung war, wo es dann hieß, ja, wir müssen die Patienten in Sauerstoffzelte packen. Da habe ich nur gedacht, schön und gut, aber ich bin Fraktion Waldbaden. Da erinnere ich mich auch an meine Kindheit. Und dann habe ich auch wieder den Duft meines Waldes als Kind in der Nase. Das war nämlich ein toller Wald. Ich meine, den gibt es ja immer noch. Der hatte so verschiedene Wald Fleckchen, also gab es einen Birkenwald, dann einen Buchenwald, dann einen Nadelwald. Und weil ich mit Hunden groß geworden bin, bin ich da wirklich jeden Tag wie Ronja Räubertochter nach der Schule erstmal sehr, sehr lange im Wald spazieren gegangen. Manchmal ging auch meine Mutter mit. Dann haben wir manchmal noch ein bisschen Memory gespielt oder so. Und dann ging es dann an die Hausaufgaben. Aber dieses Gefühl, bei jedem Wetter mit dem Hund raus in den Wald, das ist toll. Das fehlt mir eigentlich jetzt, wenn man dann jetzt doch so ein bisschen hier mehr in der Stadt lebt. Ich vermisse das schon, dass ich im Moment nicht so den Nadelboden unter den Füßen regelmäßig spüren kann und diesen Duft des Waldes zu atmen. Aber wer weiß, was das Leben noch so bringt. Ja? Immerhin sitzen wir in einem schönen Studio mitten in der Stadt, aber raus in den Wald.
Ja, das ist auf jeden Fall die natürlichste und auch kostengünstigste Art, um etwas für unsere Gesundheit zu tun. Und wenn wir das eben jetzt mit diesen Gerüchen und Hunden da, dass man da vorsichtig sein soll, das gilt im Wald nicht. Also den kann man da hervorragend mitnehmen und der reagiert da nicht über.
Ja, und wenn man dann auch weiß, welches Öl für was wirkt, also zum Beispiel Baumöle, ätherische Öle aus diesen Nadeln und Zweigen, die geben zum Beispiel viel innere Kraft und Stärke, also auch wiederum die seelische Wirkung. Ne? Das ist sehr stark regenerierend. Zitrusöle, haben wir eben schon angedeutet, wirken eher stimmungsaufhellend, anregend, aktivierend. Da kommt Energy rein, da kommt Lebenskraft rein. Also Beispiele Zitrone, Bergamott, Orange, Mandarine, Limette und zum Beispiel die Baumöle wären jetzt Fichtennadel, Zirbelkiefer, Latschenkiefer. Dann haben wir die Blütenöle, die aus Blüten hergestellt wird, zum Beispiel Rose, Lavendel, Jasmin und so weiter. Die wirken ja eben auch motivierend, stabilisierend. Also das ist ein so tolles, weites Feld. Aber bevor man jetzt gleich anfängt, sich da schon die Öle zu bestellen, einfach mal in den Wald gehen. Da ist schon ganz viel gewonnen für uns alle.
Ja, und dann haben wir ja zum Glück Herbst und können dann mit ein paar Gerüchen rumspielen in der Duftlampe. Unsere Zeit ist für heute leider um. Nächste Woche dreht sich die Folge um ein wichtiges Thema, wenn die Tage jetzt im Winter wieder früher enden, es öfter regnet und uns das Licht fehlt. Nämlich, wie können wir über unsere Nahrung die eigene Stimmung aufhellen? Was hat das Zeug zum Soul Food und welche pflanzlichen Stoffe sollten nun am besten zügig bei uns einziehen? Ansonsten sammeln wir weitere Fragen für unsere Wundertüte. Wenn ihr Sorgen oder große Fragezeichen zu bestimmten Symptomen im Kopf habt, schreibt uns gern an podcast@docfleck.com. Unsere Folgen sind zu hören auf RTL Plus und den üblichen anderen Plattformen. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen in Form von Sternen oder Kommentaren auf Spotify bzw. Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch.
Und eine große Bitte, bitte empfehlt unsere wichtige Arbeit weiter. Das ist ein ganz großer Herzenswunsch von mir. Und ich hoffe, ihr geht jetzt mit einer großen Duftbegeisterung ins Leben. Macht was draus.
Tschüss.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.